Neulich wurde mein Sohn gefragt, was macht denn, wer verdient denn mehr Geld? Hat er gemeint, Mama sozusagen. Ich finde wichtig, dass die Rollenverteilung auch gezeigt wird, dass nicht immer der Papa arbeiten geht und Frauen zu Hause bleiben.
Das ist die Stimme von Anna-Franziska Michel. Anna-Franziska hat eigentlich zuerst Lehramt studiert, das Staatsexamen gemacht, bevor sie sich in Modedesign inskribierte und dieses Studium abschloss. Während der Gründung ihres eigenen Modelabels wurde bewusst, dass die Arbeit sehr ineffizient ist. Ihr hat die alleinige Umsetzung ihrer Kreativität im Modedesigns nicht genügt. Es kam ihr nach kurzer Zeit sinnlos vor, einfach noch mehr Kleidung zu produzieren. Ein Grund, weswegen sie Joanna Tech gegründet hat, eine auf künstlicher Intelligenz basierte B2B-Softwarelösung, welche die Wertschöpfungskette im Design auf einen Klick verkürzt und darüber hinaus die Möglichkeit schafft, persönliche Daten in Designs zu transformieren. Wenn euch die Folge mit Anna-Franziska gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte, und jetzt viel Spaß mit Tech She Likes Folge 61.
Die Kombination von Technik und Mode wirkt anfangs überraschend. Wie passt das beides zusammen?
Ja, das stimmt. Modedesigner sind nicht unbedingt technikorientiert und man geht im ersten Moment nicht davon aus, dass Mode etwas mit Technik zu tun hat. Jedoch, schon in der Produktion hat ja Mode viel mit Technik zu tun. Nur im Designbereich wurde sich damit noch nicht so richtig beschäftigt. Und das ist eben der Bereich, wo ich jetzt bin. Wir haben im Modebereich sehr viele Daten, die wir verwenden können. Und zwar denken auch gerade Designer oder sehr visuelle Menschen immer, dass Daten nur Zahlen sind. Aber Daten sind auch Bilder, Farbkonzepte, technische Zeichnungen. Und das gibt es im Modebereich ja so, so viel. Die kann man alle nutzen und mit einer bestimmten Technologie verwenden, um eben neue Designs zu kreieren.
Wie bist du dazu gekommen, Technik mit Mode zu verbinden? Also was ist da dein Weg dorthin?
Ich bin selbst Designerin, aber arbeite seit 10 Jahren als Designerin, hatte mein eigenes Modelabel, habe verschiedene Unternehmen auch gegründet im Modebereich und habe auch mal kurzzeitig bei Zalando gearbeitet und kam eben gerade, als ich mein Label gegründet hatte und eben erfolgreich sein wollte, darauf, dass diese Prozesse im Designbereich zu langsam sind und zu lange dauern und dass ich eben überhaupt nicht vorankam. Und dann bin ich zurück an die Universität gegangen und habe dort nochmal Modedesign angefangen, meinen Master zu studieren, um eben neue Möglichkeiten zu lernen, wie ich als Designerin arbeiten kann. Habe aber festgestellt, dass der Master genauso aufgebaut ist wie der Bachelor und dass es eben im Modebereich anscheinend keine neuen Technologien gibt, die mir vorgestellt werden können oder die ich eben nutzen kann. Das heißt für mich auch im Rückschluss, dass die Bildung im Modebereich genauso in den 80s noch verfangen ist wie eben der ganze Modebereich selbst. Und dann bin ich zur Wirtschaftsinformatik gewechselt, beziehungsweise bin durch den ganzen Bereich IT oder Wirtschaftsinformatik gerannt, habe jeden Professor angesprochen und habe eben gefragt, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich muss neue Technologien finden, wie ich diesen Bereich verändere und für mich die Arbeit verbessere. Und so habe ich dann irgendwie angefangen, meine Kurse dort zu belegen und habe eben mit dem Professor Dr. Ingo Glasen an der HTW Berlin begonnen, diese Technologien zu untersuchen. Und am Anfang sagte er, na, Frau Michel, ist doch ganz klar, wir nehmen neuronale Netze. Das probieren wir jetzt mal aus. Und in dem Moment, ich habe ja gar nichts verstanden. Ich kam ja aus dem Modebereich und habe mich quasi in dem Jahr dieser Forschungsgruppe und in dieser Zeit, die ich dann damit verbracht habe mit der Forschung, so reingearbeitet, dass ich praktisch heute mich manchmal als Nerd sehe und totaler Tech-Fan bin.
Wie ging es dir da jetzt in dieser Forschungsgruppe, beziehungsweise wie wurdest du da jetzt halt als jemand, der vom Modebereich auch kommt? Wie war da die Aufnahme?
Ich habe dann das vorgestellt, ich habe damals noch mein Modelabel vorgestellt, das hieß Noetia und war sehr lustig, weil das sind ja hauptsächlich Männer in diesen Studiengängen. Und also ich glaube, die haben gedacht, was ist das für eine Verrückte? Was will die hier? Und in der ersten Zeit, also es war zweimal ein halbes Jahr sozusagen, die wir dafür verwendet haben, um daran eben näher zu forschen. Und in der ersten Gruppe waren tatsächlich nur Frauen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und angefangen haben, mit mir daran zu arbeiten. Genau, und die Männer haben sich eigentlich nicht dafür interessiert. Und was ich ziemlich interessant finde, darüber haben wir ja vorhin schon geredet, dass es ist ja eigentlich eine sehr komplexe Technologie und ist eben Deep Tech und gar nicht so einfach zu erfassen und geschweige denn zu bauen. Dass ja Mode eigentlich da zweitrangig ist, sondern eigentlich die Technologie im Vordergrund steht.
Wie kam es jetzt dazu, dass in dieser Gruppe quasi nur Frauen waren? War das der Mode geschuldet oder war das dem geschuldet, dass du eine Frau bist? Oder waren das so beides?
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber du regst hier Gedankengänge an, die sehr interessant sind. Vielleicht hat es was auch damit zu tun, dass ich eine Frau war. Das kann natürlich sein. Ich habe immer gedacht, es hat was damit zu tun, weil das Thema halt so nicht ist halt mehr frauenlastig. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich eine Frau war. Und dann in der zweiten Gruppe war es so, dass die Frauen quasi noch mitblieben von der ersten Gruppe und die kannte man aber innerhalb des Studienganges und deswegen kam dann, und dann war das auch schon ein bisschen populär, was wir da machen, und dann kamen dann noch, dann kamen dann nur Männer dazu. Vielleicht muss man sich da auch erst dran gewöhnen in so einem Studiengang. Und dann, ich weiß noch, wie der Professor Dr. Engel Klaassen immer gesagt hat zu seinen Leuten, denen er das halt vorgestellt hat, ja, no risk, no fun, was ist hier mit euch? So, und dann kamen halt die Männer dazu.
Wie war das dann, als die Männer dazu kamen? Gab es da dann einen Unterschied in der Herangehensweise, wie die dann damit gearbeitet haben?
Ja, die Männer haben analytischer gearbeitet, während die Frauen schon auch sehr aufs Visuelle gegangen sind und ästhetische und irgendwie das schon ein bisschen anders bearbeitet haben, haben die Männer das sehr wissenschaftlich und analytisch, sind da sehr analytisch vorgegangen. Und dann ging es erstmal für mich richtig los, weil während den Frauen, das war praktisch wie nur mit den Frauen zusammen, war das so ein Einführungskurs, würde ich mal behaupten. Und dann, als die Männer dazu kamen, dann ging es richtig ab. Dann ging es natürlich richtig, wurde es richtig kompliziert und da wurde auch dann nicht mehr drauf geachtet, ob ich das dann verstehe oder nicht. Was ich aber war ziemlich cool, weil ich habe auch total viel gelernt und war am Ende ziemlich toll.
Was hast du selbst jetzt daraus gelernt? Also was nimmst du da, was ziehst du am meisten heraus, was diese Erfahrung betrifft? Oder gibt es auch eine, ich sage jetzt mal, eine Geschichte, die jetzt besonders verrückt war oder die jetzt besonders, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Na, was ich daraus gelernt habe, ist erstens, ist egal, woher du kommst, du kannst immer deine Richtung ändern. Also egal, ob ich jetzt aus dem Modebereich komme, wenn ich diese Vision habe oder die Idee oder den Drang, das zu lernen, kann ich das immer machen. Also was hält mich davon ab? Ja. Das Zweite ist, ich habe erst selber angefangen zu coden. Das habe ich ja quasi dann nicht mehr weitergeführt, als ich dann diese Forschungsgruppe hatte. Und dann hatte ich auch dann gleich dann danach ein Team mit Juna. Habe dann eher gemanagt und organisiert. Das ist halt, dass man sich halt irgendwie, dass, auch wenn man jetzt nicht coden kann, dann irgendwie das nicht lernen oder keine Zeit hat, das zu lernen, weil Management nimmt ja auch sehr viel Zeit in Anspruch, dass man das trotzdem machen kann. Also man kann sich ein Team zusammenstellen, mit dem man sehr gut zusammenarbeitet. Ja, und solange man alles versteht und dahinter steigt, ist das auch alles möglich. Ja, wenn ich jetzt irgendwann mal, würde ich auch dann nochmal, wenn ich Zeit habe, jetzt mit Juna sowieso verrückt, ja, habe ich ja sowieso keine Zeit dafür, würde ich auch nochmal direkt dahinter steigen und das auch noch mal selbst lernen, wie man das alles programmiert und gerade die neuronalen Netze aufstellt und bearbeitet. Weit bin ich ja nicht gekommen. Ich habe eine einfache Software gecodet mit einem Freund zusammen. Da ging es darum, Tracking-Daten, sowas wie Schritte in Liniendesigns umzuwandeln, aber weiter bin ich nicht gekommen. Ja, also die zwei Sachen eigentlich. Oder eigentlich ist eigentlich nur eine. Egal, was du machen willst, nichts darf dich eigentlich davon abhalten, weil alles ist möglich.
Kannst du jetzt uns vielleicht nur kurz beschreiben, was ein Startup genau ist?
Es geht ja darum, Designprozesse zu unterstützen technologisch und die Designprozesse damit auch zu verkürzen. Plus wirtschaftlich dem Unternehmen zu helfen, die diese Technologie nutzen. Also wie das jetzt, bin am Anfang ausgegangen, was brauche ich als Label, was habe ich gebraucht in dem Moment, wie muss ich arbeiten und so habe ich angefangen, dieses Tool zu bauen. Heute ist es so, dass man quasi mit Trenddaten, Salesdaten und historischen Designdaten, die ich vorhin schon beschrieben habe, technische Zeichnungen, Farbkonzepte etc., dass man die analysiert und dann zu einem, also dass daraus dann, also dann wird so ein neuronales Netz trainiert oder eben eine KI genutzt und dann können einmal aufbereitet für das Unternehmen, können eben in Sekunden neue Designs entstehen und das wird dann halt quasi immer wieder aktualisiert, sodass ein Unternehmen, was 12 Kollektionen im Jahr macht, das dauerhaft praktisch neu nutzen kann, um neues Designmaterial zu bekommen. Zur gleichen Zeit gibt es auch noch die Möglichkeit, die 2D-Designs, die rauskommen, da kommen 2D-Images raus und die kann man dann in 3D-Designs umwandeln und dann gibt es noch die Möglichkeit, diese 3D-Designs direkt in eine Augmented Reality zu implementieren, um sich eben die Designs schnell angucken zu können und zu sagen, ja, nein, wie kann ich weitermachen und dann eben weiter designen zu können. So, das ist die ganze Kette, die quasi digitalisiert wird. Und in der Industrie ist es jetzt im Moment so, dass wir mit Piloten arbeiten. Das sind sozusagen Unternehmen wie Vaude oder Gary Weber arbeiten mit uns und bauen jetzt gemeinsam mit uns die Software weiter, sodass es auch industriell ohne quasi Stockungen oder Bugs genutzt werden kann.
Das ist super, super spannend, was du da machst. Wie groß ist da das Team mittlerweile auch und wie setzt sich das dann, aus welchen Menschen setzt sich dieses Team dann auch zusammen?
Ich kann mal sagen, allein glaube ich nicht, dass man erfolgreich wird. Also ich habe ganz schnell angefangen, mir Menschen um mich herum aufzubauen, die mich erstens beraten. Das ist einmal, die sind nicht direkt im Team, sondern Berater. Und ich habe für jeden Bereich verschiedene Menschen, die ich fragen kann, wenn ich sozusagen Fragen habe. Es gibt ja auch viele Menschen, die schon längst ein Unternehmen aufgebaut haben. Das heißt, die kommen aus dem Sales-Bereich, aus dem Modebereich, aus dem Technologiebereich und so weiter. Das ist das Erste. Das sind die Berater, die nicht direkt im Unternehmen sind. Das Zweite ist, im Unternehmen sehe ich das immer so, es ist Sales, Marketing und Tech. Während bei uns der Fokus, ich glaube, wir haben den größten Teamanteil im Tech. Ja, weil natürlich das sehr komplexes Thema ist, eine sehr komplexe Software. Da gibt es mein Co-Founder, den Daniel Manske, der ist CTO, dann gibt es die Julia Zöbisch, die ist Product Manager, die sind so die beiden, die Lead, die sind so das Lead des Tech-Teams. Und dann gibt es einen Frontend, Backend Developer, einen ganz verrückten Professor, den nenne ich immer so, aber er ist gar kein Professor. Der ist praktisch für diese ganze Machine Learning verantwortlich, als Machine Learning Engineer. Dann gibt es da 2 Data Scientists, noch einen Frontend Developer und UI/UX Designer. Also das ist schon mal das Tech-Team. Wobei, ob Julia da der Product Manager ist, aber ich habe trotzdem immer das Product Lead, weil ich natürlich mit den Unternehmen viel rede und immer wieder Feedback bekomme, was braucht man, was braucht man nicht, und so weiter. Also arbeiten Julia und ich sehr eng zusammen und auch mit Daniel, so dass man praktisch da so eine Dreier-Kombination hat, die da sehr gut funktioniert. Und dann haben wir noch den Sales-Bereich, haben wir im Moment einen Werkstudenten, der mich da unterstützt, und suchen halt jetzt jemand, der Sales macht und gleichzeitig Customer Success Manager, weil man kann nicht nur die Unternehmen onboarden, sondern man muss die auch dann weiter betreuen, sozusagen nicht einfach nur ins Unternehmen reinkippen und dann kümmert sich keiner mehr um die. Das funktioniert nicht, haben wir die Erfahrung gemacht. Und das Dritte ist eben Marketing und PR und da arbeiten wir sehr eng mit einer sehr guten Agentur zusammen, die aus dem Modebereich kommt und wir haben intern noch Content Manager. Aber an sich ist B2B-Marketing ja ganz anders als B2C-Marketing. Ich glaube, da müsste man das anders aufbauen, viel mehr auf Klicks gehen und irgendwie bei Facebook, Instagram und so weiter da arbeiten. Aber im B2B-Marketing setze ich im Moment auf diese PR-Agentur, weil es viel darauf ankommt, was in diesen Fachzeitschriften ist. Also zumindest hier in Deutschland. Weil was in diesen Fachzeitschriften ist oder so wie es medial gesehen wird, wird von den Unternehmen auch eher wahrgenommen. Und so baut sich das Team zusammen. Und dann gibt es natürlich noch die Angel-Investoren. Da habe ich dem einen oder anderen näheren Kontakt, den ich auch als Berater habe. Ja, aber die würde ich auch eher zum Beratertool, so Pool, nicht Tool, Beraterpool zählen. Genau, und so ist das aufgebaut.
Was sind da für dich so die Fähigkeiten, die wichtig sind jetzt in so einem Startup, in so einem neuen Tech-Startup auch? Also, wonach suchst du da auch? Was müssen diese Personen mitbringen?
Naja, in jedem Bereich gibt es ja quasi eine andere Fähigkeit, die man haben muss. Also erstmal wissenstechnisch und klar kann jetzt nicht jeder ein Machine Learning Ingenieur sein. Aber was es ganz wichtig ist und was wir auch die Erfahrung gemacht haben, weil wir haben ja auch schon einige, die waren bei uns und sind dann wieder gegangen, man muss iterativ arbeiten können. Man muss auch mal eine andere Aufgabe übernehmen können, als die gerade meine ist. Man muss proaktiv arbeiten. Was ganz wichtig ist, lösungsorientiert denken und nicht in Problemen belassen, weil so ein Startup ist eigentlich, wenn man das betrachtet, nur problematisch. Das ständig ein anderes Feuer zu löschen, wenn man dann problemorientiert ist, dann kommt man da nicht weit, sondern verzweifelt wahrscheinlich eher. Auch jetzt, wenn man jetzt so Customer Success Manager eher so lösungsorientiert und als so ein problemorientiertes Verhalten und flexibel, sonst wird man schnell frustriert.
Ist es für dich persönlich auch wichtig, mindestens eine Frau im Tech-Team zu haben oder ist dir das egal?
Naja, dadurch, dass wir sowieso die Julia Zöbisch, die mit mir, die ja bei unserem Tech-Team ist, die hat mir Modedesign studiert und hat sich dann auf Digitalisierung im Modebereich auch spezialisiert, ist, war für mich, stand für mich nie die Frage. Ja, ich finde das wichtig, die Diversität zu haben. Aber, da muss ich dazu sagen, nicht nur Frauen und Männer, sondern auch kulturell. Ja, also ich merke, wir sind, kommen aus verschiedenen Kulturen. Wir kommen aus Syrien, Pakistan, Russland, Deutschland, na klar, und so weiter. Und ich finde eine Diversität, eine ganzheitliche Diversität, die nicht nur, also die nicht nur Männer und Frauen sozusagen darauf spezialisiert ist, finde ich total wichtig für die gesamte Offenheit im Unternehmen und die wie man miteinander umgeht und die verschiedenen Lösungsansätze, die eben verschiedene Mitarbeiter oder Teammitglieder mitbringen.
Du hast jetzt vorher auch erwähnt, dass man alleine nicht erfolgreich wird. Hast du es schon mal alleine versucht?
Alles, was ich angefangen habe, war ich am Anfang allein und dann habe ich quasi schnell mir ein Team zusammengestellt und eben genau das immer wieder gleich gemacht. Ich glaube, das liegt daran, ich habe Sport studiert. Ich arbeite übrigens sehr gern mit Sportlern zusammen. Die sind immer sehr positiv und motiviert und es ist irgendwie ein anderes Arbeiten mit Sportlern. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich Sport studiert habe und immer auch Teamsport trainiert habe. Ich habe immer schnell, nachdem ich eine Idee hatte, mir Menschen gesucht, die das mit mir zusammen machen, weil ich ja nicht alles kann. Also ich kann ja auch nicht alles alleine machen, da werde ich ja verrückt. Und man muss noch dazu sagen, ich habe eigentlich als Freelancer, ja, okay, da war ich alleine, aber das war eine andere Aufgabenverteilung. Aber ich habe ja auch 2 Kinder bekommen und ich finde, dann muss man doch mal priorisieren und gucken, was kann ich gut und was kann ich nicht gut und muss dann immer gucken, wie kann ich mein Team zusammenbauen und wie kann ich das, was ich machen will, durchführen mit meinen Kapazitäten und wen braucht man noch dazu. Ich finde zum Beispiel Gründen mit Kindern überhaupt kein Problem, aber niemals alleine. Also ich habe nichts gegen Single-Frauen oder so, war ich ja auch lange. Aber man braucht immer ein Team drumherum, meiner Meinung nach. Und ein Netzwerk. Ich finde ein Netzwerk super wichtig, was nicht die nicht mal im Team sind.
Du hast jetzt ja schon auch erwähnt, dass du Kinder hast. Inwieweit ist es für dich da wichtig, Technologie auch deinen Kindern, sag jetzt mal, zuzuführen oder näher zu bringen? Ist es für dich wichtig? Legst du da darauf auch Wert oder ist das was, was dir egal ist?
Was ich Wert lege bei meinen Kindern, dass sie quasi die Möglichkeit haben, alles zu machen. Also, dass man sie nicht sagt, meine Tochter muss jetzt zum Ballett und mein Sohn zum Judo, sondern ich lege Wert darauf, dass sie quasi von allem umgeben sind, was möglich ist. Also, das ist das Erste. Und versuche dann nicht so genderspezifisch sie zu erziehen. Das Zweite, was ich mache, ich mache die Angebote. Das wäre jetzt das Zweite gewesen. Mir ist schon wichtig, dass sie wissen, wer Elon Musk ist oder was weiß ich, Steve Jobs oder Jeff Bezos. Also, und das Dritte ist, und das merke ich, so wird die Bildung in der Schule ist gar nicht so, dass man eben schon zeigt, was sind Innovationen und was ist Tech. Also ich finde es ja auch ein Movement, ja, wenn man das so weglässt in der Bildung. Also ich versuche da schon auch zu zeigen, was ich mache, weil oftmals sagen sie, ja, die Mama macht Mode, aber das stimmt ja gar nicht. Ja. Also ich versuche sie auch mitzunehmen, sie sind auch bei uns im Büro, versuche so zu zeigen, was ich mache. Und ich finde zum Beispiel auch, dass es ein, dass man zeigen muss, dass man so ein Role Model ist, dass man als Frau halt gründet. Man ist die Unternehmerin in der Familie. Neulich wurde mein Sohn gefragt, was macht denn, wer verdient denn mehr Geld? Hat er gemeint, Mama sozusagen. Ich finde wichtig, dass die Rollenverteilung auch gezeigt wird, dass nicht immer der Papa arbeiten geht und Frauen zu Hause bleiben. Bei uns ist es nämlich umgedreht. Mein Mann ist eher der Hausmann und ich kann dadurch das Unternehmen führen. Meine Kinder wachsen sowieso sehr divers auf, weil sie halb Spanisch und halb Deutsch sind.
Sohn wächst ähnlich wie deine Kinder auch brasilianisch, österreichisch und mit unterschiedlichen Sprachen. Wie bist du aufgewachsen?
Genau, ich bin nämlich, muss man nämlich auch sagen, was ich heute mache, habe ich mir auch erarbeitet. Ja? Also ich bin aufgewachsen in einem 400-Einwohner-Dorf in Thüringen. Meine Erziehung war ganz klassisch. Mein Bruder natürlich immer der Naturwissenschaftler, der studiert auch heute Maschinenbau. Und ich war halt das Mädchen und ich bin natürlich in Mathe nicht so gut, ist ja klar. Ja, und meine Mutter war Lehrerin und ich habe nämlich zuerst angefangen, Lehramt zu studieren. Ganz klassisch. Ja, und habe dann da immer dagegen revolutioniert und habe auch das Staatsexamen zu Ende gemacht letztendlich und habe dann danach erst angefangen, mich so frei zu schaufeln von diesen, was halt von mir erwartet wird, ja. Und heute, mein Bruder hat jetzt auch eine App gegründet und heute fragt mich halt mein Bruder, ja, hast du das denn gemacht und so. Und jetzt sind wir irgendwie da auf einer Ebene, was wir halt vorher nicht waren.
Wie hast du dich jetzt auch frei geschaufelt von diesen Klischees, von diesem klassischen, ja, ich mache, was meine Eltern machen. Also was hat dir da geholfen? Hattest du da Vorbilder? Hattest du da Freunde, die ganz was anderes gemacht haben? Warum hast du da revolutioniert?
Ich habe viele Freundinnen, die sind typisch Psychologinnen, Lehrerinnen. So, ich habe nicht viele Freunde gehabt, die was anderes gemacht haben. Ich glaube eher, dass es die Vision ist, was zu tun, was einen Impact hat. Natürlich hat man das als Lehrerin auch, aber das hat mir nicht gereicht, weil ich noch mehr vorantreiben wollte. Und da habe ich immer weiter drauf hingearbeitet. Ja, dann auch, okay, ich habe das Staatsexamen abgeschlossen, meine Mutter war glücklich. Und dann habe ich gesagt, ich studiere, aber ich gehe jetzt nicht an die Schule, obwohl ich die hatte. Ich studiere jetzt Modedesign. Ich will weiter raus. Ich will raus, ich will Dinge sagen. Modedesign ist kommerzieller als zum Beispiel Kunst. Und da habe ich mir Schritt für Schritt, habe ich mir dann den Weg gebahnt und dann eben diese Industrie zu revolutionieren. Ich finde, das ist der größte Impact, den man je haben kann, weil also wenn ich mir vorstelle, als kleine Designerin designe ich und bin noch ein Label von Millionen von Labels und stelle noch mehr Mode her. Aber was wir jetzt machen, ist einfach Technologie bereitstellen, wo mit der Unternehmen anders und objektiver designen können, was auch noch Nachhaltigkeit in großen Unternehmen, also nachhaltigen Impact schafft, dass sie nachhaltig arbeiten können. Und ich glaube, es ist einfach die Vision. Ich hatte keine Role Models oder so. Bei mir war auch keiner selbstständig. Ich habe jetzt erst in den letzten 7 Jahren Unternehmerinnen kennengelernt. Habe ich manchmal gedacht, warum hat mir das denn keiner erzählt? Dann hätte ich doch schon vorher eins gegründet. Ja.
Bei mir ist zum Beispiel der Wunsch, ein Unternehmen zu gründen, auch unglaublich riesig. Aber bei mir war es immer so, dass ich traue mich nicht. Und was ich dann als Alternative gemacht habe, war halt, dass ich einfach ganz viele Organisationen gegründet habe, NGOs gegründet habe und so freiwillig halt Initiativen gestartet habe, die eigentlich dann doch immer recht erfolgreich waren. Aber trotzdem habe ich mich bisher noch nie getraut, wirklich zu sagen, okay, ich gründe jetzt was, um dann auch davon leben zu können. Warum hast du dich das getraut, auch ohne diese Beispiele? Was hat dir da den Schritt gehen lassen dann?
Ich kenne ja die Arbeit als Lehrerin von meiner Mutter auch und ich habe mehrere Praktika in Schulen gemacht. Ich wollte nie angestellt sein und war immer Freelancer. Das war das Erste. Ich war schon immer Freelancer, also weil ich einfach die Arbeit liebe, die mich selbst vorantreibt. Ja, deswegen ist der Schritt, eigentlich so ein Unternehmen zu gründen, war für mich gar nicht so groß. Natürlich, als ich dann von UG zu GmbH wurde und so, ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Ja, weil für mich ist das nur ein Next Step vom Freelancer. Also das Risiko im Freelancer ist auch nicht, als Freelancer ist auch nicht gering, ja. Und das immer wieder bei der Vision. Ich habe eine Vision. Ich wache morgens auf und weiß, was meine Vision ist und wo ich hin will. Und ob ich jetzt dann eine GmbH gründe oder eine UG oder ob ich da jetzt. Also alles, was man dafür tun muss, um diese Vision zu erreichen, ist einfach nur der Weg, also dahin. Und deswegen habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Natürlich ist es manchmal denke ich so, ja, jetzt habe ich ja 8 Mitarbeiter und dann ist, aber ich glaube, das macht jede Unternehmer und jetzt bin ich für die verantwortlich und welche Schritte müssen wir tun und dann gucke ich natürlich, ist es natürlich eine Riesenverantwortung, aber auch meine Mitarbeiter oder auch Julian, alle, die mit mir arbeiten, haben diese Passion und ich glaube, ich kann das auch gut übertragen und dann macht das auch Spaß und dann sehe ich die und wie die passioniert daran arbeiten, dass wir dieses Produkt quasi global bereitstellen können, das macht einfach Spaß und diese Kombination nimmt einfach die Angst weg. Ich habe da keine Angst, was soll denn passieren? Ich hatte schon Co-Founder und dann mit einem anderen Unternehmen und dann mussten wir dann auseinander dividieren und dann musste eine Anwältin rein, dann habe ich mein halbes Stipendium in die Anwältin gesteckt, nur um nicht irgendwie, um diesen Streit zu schlichten, aber es ist ja nichts passiert. Also ich bin ja immer noch da. So, also was soll passieren? Passiert nichts.
Also finanziell hast du da keine Angst, dass du da jetzt auf der Straße sitzen könntest? Ich meine, du hast ja auch Kinder und ja, ich denke mal gerade, wenn man Kinder hat, will man den Kindern ja vielleicht durchaus auch etwas bieten können.
Ich war immer Freelancer. Ich habe nie ein Bewerbungsgespräch geführt und hatte immer gute Jobs mit und habe gut verdient. Mit dem, was ich bis jetzt geschafft habe und was ich gelernt habe, also ich glaube nicht, also ich könnte auch als Innovation Manager in ein Modeunternehmen reingehen und da hätte ich auch große Lust drauf, ja. Also ich glaube nicht, dass das, was ich, den Weg, den ich gehe, schafft ja nur die erhöht ja nur die Chance, wieder einen anderen guten Job irgendwo anders zu finden. Ich hatte auch zum Beispiel, ich habe das Berliner Startup-Stipendium gewonnen, noch mit meinem Label und habe wirklich bis zum letzten Moment darauf gesetzt und habe das alles dafür verwendet und dann hatte ich 3 Monate tatsächlich keinen Job. Aber dann war mein Mann da, dann ist meine Familie da, es ist auch wieder nichts passiert. Und nach 3 Monaten hatte ich einen super Job, Nebenjob wieder, habe weitergemacht, dann kam ja Juna auch und so, da passiert nichts. Wir sind in Deutschland, wir sind nicht in Südamerika oder wir werden total aufgefangen. Klar, ich muss auch sagen, meine Familie fängt mich auch auf, wenn sowas passiert. Aber dennoch, wir haben auch Netzwerk. Mein ganzer Freundeskreis hat mich aufgefangen in diesem Moment. Und dann kam, ich habe dadurch, dass ich schon oft erlebt habe, dass man irgendwie so berg runter und dann ist man bei Null und dann fängt man wieder neu an. Nö. Vielleicht ist das auch was, wenn man irgendwie Sportler, finde ich, haben auch eine ganz andere Herangehensweise oft. Deswegen arbeite ich auch gerne mit Sportlern, die nicht so angstbesessen ist. Ich weiß nicht, wenn ich den ganzen Tag Angst hätte, dann würde ich ja gar nicht das machen, was ich mache. Dann würde ich ja die ganze Zeit denken, das meine ich mit Problemen auch oder so angstbezogen. Wir bauen irgendwas, was noch niemand weiß, ob es wirklich richtig funktioniert, global. Ja? Also wenn ich mir täglich Gedanken machen würde über alles, was nicht funktionieren könnte, dann würde ich gar nicht aufstehen. Dann wüsste ich gar nicht, wie ich mein Team leiten sollte. Dann wüsste ich gar nicht, wie ich alle motivieren sollte, uns zu folgen. Und wir sind schon auch ein Movement. Alle, die uns, wir haben so viele Fans und die uns folgen, wir sind auch ein Movement. Nicht nur alleine Technologie zu erstellen, sondern die Industrie zu revolutionieren. Und ich könnte das nicht, wenn ich immer nachdenken würde, was alles nicht funktionieren würde.
Also ich glaube, das ist definitiv was man von dir mitnehmen kann. Also das ist sehr, sehr inspirierend. Du hast jetzt auch gesagt, das Netzwerk ist sehr wichtig. Du hast jetzt auch immer wieder Freunde erwähnt, die Familie, Kinder. Du hast ein Startup gegründet. Wie schaffst du es, das zu pflegen?
Also ich bin Netzwerk und Sales liebe ich. Also Netzwerken ist, und ich finde, so ein Unternehmen aufzubauen ist Netzwerken, nichts anderes. Ja, man muss viel Prioritäten setzen. Also du kannst jetzt nicht, also zum Beispiel, wenn ich bin schon am Mittwoch zum Beispiel, bin ich immer 10 Stunden dann im Office, da kann ich halt nicht so in Kleinigkeiten verlieren. Also ich habe ganz, ganz, ganz klar gelernt, habe ich auch gestern mit Julia drüber geredet, meine Product Managerin, die mit mir schon ist, seit wir Modedesign studiert haben. Du musst Prioritäten setzen. Du kannst dich nicht in Kleinigkeiten verlieren. Da gibt es ja dieses Prinzip 80-100, Perfektionismus ablegen, weitermachen. Und dann hat man auch Zeit wieder für was anderes. Zum Beispiel habe ich dann mit Julia gesagt, wir gehen heute Abend Inlineskaten, ja? Da Julia ist auch eine sehr gute Freundin, ist zum Beispiel im Unternehmen, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Wenn man sich in Kleinigkeiten verliert und dann die Prioritäten nicht setzen kann und dann wird es natürlich ein Haufen Arbeit, den man nicht erledigen kann. Prioritäten setzen auch und meine Familie organisieren wie ein Unternehmen. Ja, wir haben es gut aufgeteilt. Mein Mann macht mir Montag, Mittwoch und ich mache Dienstag, Donnerstag, bin ich mit den Kindern. Und dann bin ich auch Dienstag und Donnerstag Nachmittag mit den Kindern. Ja, sehr selten nehme ich dann was an und ist auch okay. Wir kommen genauso schnell voran. Ja, auch wenn ich Dienstag und Donnerstag Nachmittag mit den Kindern bin. manchmal, wenn die dann im Bett sind, dann setze ich mich natürlich noch an den Rechner, aber macht meine Mutter auch als Lehrerin, sehe ich jetzt keinen Unterschied. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist Prioritäten setzen, Nein sagen können zu Dingen und genau wissen, was wichtig ist und was nicht.
Konntest du schon immer Nein sagen oder ist das was, was du gelernt hast?
Habe ich gelernt. Ja, es gibt ja.
Wie?
Ja, genau deswegen, wegen diesen Dingen. Mein Mann sagt auch, er will Zeit mit mir verbringen, ja. Also ich muss dann sagen, wenn dann jemand kommt und sagt, kannst du nicht auf diese Veranstaltung reden, das sind heutzutage sehr viele. Und dann muss ich priorisieren, ist die Veranstaltung jetzt wichtig für mich? Wird die mich jetzt weiterbringen? Ist die nicht so wichtig und sollte ich eher Zeit mit meinem Mann verbringen, zum Beispiel? Und früher hätte ich gedacht, da gibt's ja dieses berühmte FOMO, Fear of Missing Out. Als ich noch 20 war, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ich muss alles mitnehmen und wäre wahrscheinlich irgendwie irgendwann kollabiert, weil ich überall wäre. Das würde nicht funktionieren. Was ich auch, mir auch gerade noch einfällt, ich liebe es und ich habe auch gelernt, Dinge abzugeben und nicht alles selbst zu machen. Aus dem einen Grund, weil ich nicht alles selbst kann und auf dem zweiten Grund, weil ich halt auch sonst verrückt werden würde, wenn ich alles selber mache. Das heißt, ich gucke immer ganz gut im Team auch, nehmt den Lead und macht auch die Entscheidungen. Ihr seid supported von mir. Ja, das heißt auch, wenn dann mal was schief geht, muss man das auch in Kauf nehmen und nicht gleich ausrasten, sondern eher bestärken, gucken, wie man das verändern kann, wenn was schief geht. Aber ich gebe die Leads an die Personen, die die Funktion ausführen und habe nicht das Lead überall. Ich glaube auch, dass das auch für alle im Unternehmen toll ist, weil die halt dann, die sind stolz drauf, was sie schaffen und die sind halt dabei und werden nicht von mir gemanagt, micro-gemanagt.
Du hast jetzt vorher auch schon erwähnt, du hast eine gute Freundin bei dir im Unternehmen. Ist das was du empfehlen würdest, mit guten Freunden zu gründen, beziehungsweise die dann auch die als Mitarbeiter im Unternehmen zu haben?
Nee, in erster Linie nicht. Aber es kann schon sein, dass während der Arbeit sich das dann zu einer Freundschaft entwickelt. Das ist anders. Also ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang natürlich habe ich immer reingeholt, ach, kannst du nicht mit reinkommen, kannst du nicht, und habe immer die Leute so mit reingeholt. Funktioniert nicht mit Freunden so richtig, weil ich finde schon, ich bin im Unternehmen eine andere Person als privat und würde auch anders, also ich bin einfach anders. Und das funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Vielleicht selten, vielleicht haben andere Erfahrungen. Aber zum Beispiel mit Julia, das ist ja gewachsen. Wir haben uns kennengelernt auf einem professionellen Weg, dann hatte sie ihr eigenes Startup, dann ist sie mit bei uns rein. Im Studium haben wir uns kennengelernt schon, da waren wir noch nicht so befreundet. Und ich glaube, die Freundschaft ist erst gewachsen während der Arbeit und das ist anders. Aber wenn man schon vorher befreundet war und sich in einem anderen Kontext kennt, glaube ich, ist es schwierig.
Ich bin im Beruflichen auch anders, als ich es privat bin. Was ist bei dir da der größte Unterschied?
Ich glaube, privat nachsichtiger, langsamer, entspannter, ruhiger. Während im Unternehmen geht's viel darum, schnelle Entscheidungen auf den Punkt bringen, Prioritäten, proaktiv arbeiten. Da geht's darum, Ziel zu erreichen. Während ich ja privat entspannt bin. Und im besten Fall nicht unternehmerisch denke.
Ja, lustig, dass du sagst, ich glaube, bei mir ist genau umgekehrt. Also ich glaube, ich bin privat härter und im Job weicher. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht den Weg nur so gegangen bin wie du.
Ja. Und auch in so Freundesgruppen, ich bin dann eher so, ich freue mich, wenn die da so sind und denke mir auch, entspannt, herrlich, fantastisch. So. Also ich bin dann eher so anders, muss im privaten Leben keine KPIs erfüllen.
So. Wie finanzierst du das ganze Unternehmen?
Wir haben angefangen mit dem Berliner Startup-Stipendium, was wir beim SIBB gewonnen hatten. Danach haben wir eine Investmentrunde, eine Pre-Seed-Investmentrunde geschlossen und dann waren wir bei Techstars, das ist einer der größten amerikanischen Accelerator, die auch investiert haben. Und jetzt sind wir da gerade dabei beim Fundraising für die nächste Runde, die wir auch bald closen werden. Und dann haben wir noch bei der IBB, bei der Investitionsbank Berlin-Brandenburg, gerade einen Antrag laufen und da geht es auch nochmal um ganz guten Betrag, den wir dann auch gleichzeitig mit dem Seed-Investment kombinieren werden.
Was kann man von dir lernen?
Weiß nicht, das muss ich dich doch fragen.
Ich persönlich habe schon extrem viel von dir gelernt, von dem, was du erzählt hast und von dem, was du geteilt hast. Also für mich war das schon sehr inspirierend, also das Nein sagen, Prioritäten zu setzen, Risikobereitschaft mal zu sagen, einfach zu machen, ohne den Hintergedanken jetzt. Also wie du sagst, was soll schon passieren? Auch diese Entwicklung bringt mir eigentlich dann nachher nur zu einem besseren Job, also schlechter kann es nicht werden. Also diese Positivität. Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, da haben meine Kinder auch den Unterschied gemacht. Also als du deine Kinder bekommen hast, hast du da irgendwas anders gesehen, als du es vorher gesehen hättest?
Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach man priorisiert anders. Also setzt macht klarere Ziele und klare Grenzen und arbeitet einfach priorisierter und auch 80, 100 und so. Effektiver arbeitet man auch. Und ansonsten, glaube ich, liegt es auch daran, dass ich Kinder habe, dass nochmal die Vision gestärkt wurde, dass ich unsere Zukunft mit beeinflussen möchte, weil unsere Zukunft ja meinen Kindern auch gehört.
Vielen lieben Dank.
Ich bedanke mich auch. Das war sehr, ein sehr interessantes Gespräch, eine Reise von der Universität zum Unternehmen und so weiter.
Das war die Folge mit Anna-Franziska Michel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr TechShi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.techshilikes.co.